Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Für den VfL hat das Jahr 2025 auf jeden Fall sehr stark begonnen. Erstmal haben wir natürlich noch den Drive und das Selbstbewusstsein und den Mut mitgenommen vom ersten Saisonsieg gegen Heidenheim noch vor Weihnachten, noch vor der Winterpause. Und eben dieser Drive hat sich gezeigt in den beiden Testspielen gestern, nämlich gegen den Wuppertaler SV und gegen den SC Heracles Almelo. Die beiden Spiele wurden auch gewonnen und ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer könnte möglicherweise in der Startelf stehen gegen Mainz 05 am kommenden Samstag? Welche Spieler haben sich empfohlen? Bei welchen sagt man, die brauchen vielleicht noch ein bisschen länger? Und wie wird das Spiel gegen Mainz 05 ausgehen? Und vor allen Dingen, hat man vielleicht noch die Chance, 2 Punkte plus mitzunehmen? Am Donnerstag gibt es nämlich die Entscheidung des DFB-Sportgerichts zum Spiel gegen Union Berlin. Wir sind gespannt, wie das auch ausgehen wird. Über all das sprechen wir jetzt.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Herzlich willkommen. Frohes neues Jahr auf jeden Fall auch nochmal von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr dabei seid. Frohes neues Jahr erstmal auch an euch.
Frohes Neues an Frohes dich, Neues. Liebe Nicole, und in die Runde.
Sehr schön. Ralf Ritter ist da heute von der WAZ Sportredaktion und Markus Rensinghoff auch von der WAZ Sportredaktion. Leider kann Annalena Fittke, meine liebe Kollegin von Radio Bochum, heute euch nicht begrüßen als Moderatorin. Sie ist leider krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche natürlich wieder dabei ist. Ich bin Nicole Dreisbach. Ich bin auch Redakteurin und Moderatorin bei Radio Bochum. Und ich vertrete Annalena jetzt zum zweiten Mal. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, wir fangen natürlich direkt an mit dem VfL Bochum, der uns allen und sich selber, glaube ich, auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk gemacht hat, nämlich mit dem ersten Saisonsieg gegen Heidenheim. Und ich habe das Gefühl, dieser Drive, dieser Mut, dieses Selbstbewusstsein hat der VfL auch ins neue Jahr mitgenommen. Das neue Jahr hat sehr gut angefangen für den VfL Bochum, nämlich mit 2 gewonnenen Testspielen. Gestern einmal gegen den Wuppertaler SV und gegen den SC Heracles Almelo. Und genau darüber wollen wir jetzt erstmal zunächst sprechen. Fangen wir an mit dem Spiel gegen den Wuppertaler SV, Regionalligist. Das Spiel wurde mit 6:2 gewonnen. Also ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, gegen einen unterklassigen Gegner, aber man weiß ja nie beim VfL. Welche Spieler haben sich da für euch empfohlen? Waren ja 2 durchmischte Mannschaften, also die Stammspieler haben sowohl in der einen als auch in der anderen Mannschaft gespielt. Wer hat da auf sich aufmerksam gemacht, wer eher nicht? Und gibt es für Dieter Hecking vielleicht da auch schon so kleine Hinweise auf eine mögliche Startelf für Mainz? Was sagt ihr?
Ja, also zunächst mal durchmischt waren die Mannschaften, ja, wobei im zweiten Spiel, das muss man schon klar sagen, deutlich mehr Stammkräfte gespielt haben gegen den stärkeren Gegner Almelo. Aber du hast Wuppertaler SV gefragt, wer hat sich empfohlen? Ich finde, da haben sich einige, die so hinten dran waren bisher, also die nicht über die Reservistenrolle hinausgekommen sind, durchaus gezeigt, wie zum Beispiel Mats Pannewich, ein großes Talent, der sehr präsent war, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann Samuel Bamba, dem auch ich persönlich, ehrlich gesagt, nach den ersten Monaten nicht mehr allzu viel zugetraut habe. Die letzten Wochen haben gezeigt, Bamba hat offenbar dazugelernt. Vielleicht hat Dieter Hecking, der Trainer, auch einen besseren Draht zu ihm. Auf jeden Fall hat er im Testspiel jetzt auch gezeigt, was er im Training schon häufiger angedeutet hat.
Wobei war Licht und Schatten, ne? Also der war eine viele Aktion. Ich meine, der Boden war seifig.
Und der Boden war sehr rutschig, sehr rutschig.
Häufiger hängen geblieben und ich hatte fast mehr den Eindruck, die Szenen, in denen er nicht so gut performt hat, waren ein bisschen mehr noch tatsächlich als die Szenen, in denen
nicht.
So sieht man die Spieler dann unterschiedlich. Ne?
Aber ich finde, er hat viel Druck gemacht über die linke Seite,
ist
hat
aber immer auch wieder oft hängen geblieben.
Sein Tempo, na? ja.
Das, aber 2 das Tore auch. Sind 2 Tore, ne?
Ja, ist richtig, und ja.
Er hat hat Selbstvertrauen gezeigt, er hat oft den Abschluss gesucht, er hat auch gute Pässe von außen dann nach innen gebracht oder auch Flanken. Also ich finde, Bamba hat überzeugt. Jetzt heißt das aber nicht, dass der jetzt reif ist für die Startelf. Ne? Also Okay. Der hat überzeugt in dem Sinne, dass er sich angeboten hat, weiter zum Kader zu gehören, wie zuletzt jetzt gegen Heidenheim. Das ist erstmal der Step, den ein Samuel Bamba gehen muss.
Ne? Und gegen einen Regionalligisten auch, das muss man dann immer einordnen. Ne? Ja. Wobei, Ralf hat es angesprochen, andere haben sich gezeigt oder bewährte Kräfte haben das bestätigt, was sie können. Matusz Bero, der ist Absolut. Nicht wegzudenken aus der Startelf. Dotto Lucia, sehr souverän, auch wenn er einen Fehler macht vom Tor. Vom Gegentor,
den darf er allerdings nicht machen.
Ne? Den darf er nicht machen. Nicht passieren, der, so, da wird auch dann in Mainz oder in der Bundesliga passieren eben solche Fehler nicht. Ja. Da ist er dann deutlich abgezockter. Wäre mir auch sehr gut gefallen. Philipp Hoffmann, ne, der spielt einen schönen Steckpass auf Sammy Bamba. Der ist ein mitspielender Mittelstürmer. Ne, aber da hat mich gefreut, dass er das Torgang gemacht hat, auch wenn der Wuppertaler Torwart da schwer mitgeholfen hat. Ja, das war dann mal wichtig, dass so ein Ding einfach mal eben hier reingeht.
Ja, einer seiner schwächsten Abschlüsse eigentlich ging dann tatsächlich mal rein, tut dem Philipp Hofmann sicherlich gut. Ja, als, da gebe ich dir recht, als Bälleverteiler war er wieder sehr präsent, das war er in der Liga auch immer. Im Abschluss weiterhin nicht vom Glück verfolgt, bis auf in der einen Szene, wo er dann das Tor macht.
Ja. Miyoshi hat auch ein Tor gemacht. Wie habt ihr den gesehen?
Ja, sehr belebend, vor allem in der zweiten Halbzeit, da ist er richtig aufgedreht. Aber Markus hat es ja schon gesagt, es war natürlich ein Viertligist und wenn Kochi Miyoshi gegen einen Viertligisten nicht das ein oder andere da auf den rutschigen Rasen zaubert, dann wäre es ein Fehleinkauf. Nein, Kochi Miyoshi hat auch unter Dieter Hecking weiter aufsteigende Form, allerdings nutzt dem VfL Bochum das jetzt beim nächsten Spiel in Mainz noch gar nichts. Denn da wird er noch gesperrt sein nach seiner roten Karte bei Union Berlin.
Insgesamt zu sehen war, dass sie halt alle wollen. Ne? Und das ist erstmal bei den Wetterbedingungen, bei diesem Platz, gegen diesen Gegner, ne, so, man sieht zumindest, dass Dieter Hecking da eine Mentalität in diese Truppe gekriegt hat, wobei Mentalität ist natürlich, ne,
muss immer sein.
Großes Wort und oft strapaziert, aber die Einstellung stimmte da gestern einfach. Die wollten und die haben immer wieder auch angezeigt, jetzt noch weiter, die Decking von draußen, Toto Lucia, die einzelnen Spieler, wir wollen hier noch weitere Tore schießen und ein gutes Spiel liefern.
Die haben sich alle gegenseitig gepusht, hatte ich den Eindruck.
Ja, ne? Die Stimmung, die ist, glaube ich, in der Mannschaft sowieso gut.
Jetzt 6 Tore, du hast gerade das nochmal gesagt, es war ein Regionalligist, Viertligist. Hätten es noch mehr Tore sein müssen? Wie war die Chancenverwertung?
Naja, wenn man 6 macht, dann sollte man zufrieden sein. Trotzdem hätten es noch mehr sein können, sag ich mal.
Ja, und die beiden Gegentore, das eine war ein klares Abseitstor, da weiß bis heute keiner, warum der Linienrichter da die Fahne nicht hebt, weil das war so eindeutig, 3-4 Meter Abseits. Und das zweite Ding, ja, den trifft er gut und der Fehler von Toto Lucia, Manu Riemann überrascht, ne, der dann auch mal eine Halbzeit spielen durfte.
Okay, aber, also wir sind zufrieden. Ich fand es auch sehr erfrischend, mal so viele Tore zu sehen auf Seiten des VfL. Du hast es gerade angesprochen, Manuel Riemann hat eine Halbzeit gespielt, also Tim Horn die erste, Manuel Riemann die zweite. Wie seht ihr das? Ist es einfach, damit er einfach in Schuss bleibt, damit er in Spielpraxis bleibt oder seht ihr das als größeres Zeichen?
Nein, es ist kein größeres Zeichen von Dieter Hecking. Ich habe ja kurz dann nach dem zweiten Testspiel mit ihm auch darüber gesprochen, da war auch kurz und knapp. Manuel Riemann hat gespielt, Punkt, nicht mehr und nicht weniger. An der Rangfolge hat er auch nochmal klargestellt, ändert das nichts. Patrick Drewes, da kommen wir dann im zweiten Spiel gleich nochmal dazu, bleibt die klare Nummer 1 und Timo Horn die Nummer 2. Timo Horn hatte beim Trainingsauftakt auch leicht erkrankt, er fehlt, auch am Freitag nur individuell gearbeitet, sodass da auch der halt nur eine Halbzeit gespielt hat. Aber in erster Linie wollte er Riemann sicherlich dafür belohnen, auch für seinen Trainingseinsatz. Und für sein Verhalten, man hört nichts Negatives da aus der Mannschaft, im Gegenteil, er ist da auch bei den Einheiten, die ich gesehen habe in den letzten 2 Monaten, da mit Feuereifer dabei, das war auch nicht anders zu erwarten. Und ja, Dieter Hecking hat insofern das Zeichen gesetzt, dass er nicht außen vor ist, sondern dabei ist. Und wenn sich jetzt ein Drewes oder ein Horn verletzen oder krankheitsbedingt ausfallen oder gesperrt sind, dann ist Riemann zunächst im Kader und wenn beide ausfallen, spielt er.
Ja, kann schneller gehen, als man denkt. Ne? Mhm. So eine Sperre oder eine Verletzung. Schön zu sehen, dass Patti Drewes den das zweite Spiel rettet, also den Sieg festhält, wie man dann an der Stelle sagt, weil er den Elfmeter hält. tut ihm sicherlich auch gut. Ne? Das nächste zu Null Spiel für ihn. Gegen Heidenheim kein Gegentor, jetzt kein Gegentor. Ne? Der, so bleibt er die Nummer eins. Ja,
ja, sprechen
das,
wir da.
Das kann man ja auch sagen. Patrick Drewes ist jetzt seit Manuel Riemanns Rückkehr nicht schlechter geworden, im Gegenteil.
Ich habe auch den Eindruck, also auch gestern nochmal nach der zweiten Testspielpartie, was für ein Selbstbewusstsein, also wie viel Drive hat er mitgenommen aus der Partie gegen Heidenheim, hat ihm also persönlich, glaube ich, auch sehr gut getan. Da sprechen wir doch direkt über das zweite Spiel gegen den SC Heracles Almelo. Erstligist aus den Niederlanden, schon eine andere Hausnummer. Das Spiel ging am Ende 1-0 für den VfL aus. Glückwunsch auf jeden Fall an den Torschützen, an Myron Boadu, der ja auch aus den Niederlanden kommt und ja gegen seine Landsleute gespielt hat und ja sein Comeback-Tor quasi gefeiert hat nach seiner Verletzungsphase. Wie hat er euch gefallen?
Also anfänglich habe ich gedacht, oh, den merkt man wirklich an, dass er lange nicht gespielt hat. Er hatte 2-3 Annahmefehler, wo er eine gute Chance hätte haben können. Macht dann aber das Tor. So, und das ist dann wichtig für einen Torjäger. Und das zeigt halt, der kann es. Ne? Das ist einfach, ist nochmal ein anderer Spielertyp als Philipp Hoffmann, anderer Spielertyp als Moritz Broschinski, arbeitet vielleicht weniger, aber er macht das Tor. Ja.
Genau.
Das ist seine große Stärke, aber er hat ja eben auch seine altbekannten Schwächen. Zunächst mal muss er nach den 3 Monaten Pause, die er nicht gespielt hat, noch kräftig aufholen. Das hat er hinterher im Gespräch mit mir selbst auch so gesagt. Er war nicht komplett zufrieden, er war glücklich über sein Tor. Punkt, mehr aber auch erstmal nicht. Ähnlich habe ich Dieter Hecking verstanden, der schon deutlich moniert hat, dass er im Anlaufen, im Pressing, in der Arbeit gegen den Ball deutlich zulegen muss, wenn er Ansprüche anmelden will, so hat Hecking es formuliert. Also im Klartext in Mainz und ich vermute auch gegen St. Pauli dann ein paar Tage später, wird Boadu nicht in der Startelf stehen.
Aber er ist zumindest dabei. Ne?
Er so
wie
ist dabei.
Zuletzt auch die beiden Spiele des vergangenen Jahres, oder zum Ende des Jahres war er auch dabei. Kannst du den schon mal reinwerfen.
Und er bleibt für mich auch einer der Hoffnungsträger für den VfL Bochum, weil er weiß halt, wo das Tor steht. Und daran hapert, da sind wir wieder beim zweiten Spiel, das war wieder ein Chancenwucher. Ja, Boadu selbst, Abby hat die 2 Fehler am Anfang angesprochen. Broschinski hatte auch solche Dinger. Danny De Witt trifft aus 4-5 Metern nur den Pfosten und nicht das Tor. Die Volleyabnahme von ihm geht auch daneben. Da gab's 2 Pfostenschüsse noch. Also da gab's reichlich Chancen für den VfL und nur ein Tor. Und wenn's blöd läuft, geht dieses Spiel 1-1 aus, obwohl der VfL ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ich will nicht sagen gut, aber ein ordentliches. Das darf halt nicht passieren. Das war auch ein Punkt, den Dieter Hecking dann kritisiert hat.
Ja, wobei, man hat den schon angemerkt. Dieter Hecking hat auch genau das ja gesagt, dass die Automatismen mehr greifen.
Ne? Definitiv.
Ja. Ivan Ordetz organisiert da hinten gut. Die Absprache mit Oermann und Bernardo klappt. Die beiden, also jetzt gerade auch Ordetz und Bernardo, ne, sehr gut wieder gestern gearbeitet. Ne? Dieser Elfmeter, der ne, kleine Absprachefehler, muss da nicht passieren. Der rutscht dann einmal durch. Aber, ne, auch Paslak und Wittek engagiert und viel unterwegs.
Ja, haben ein gutes Spiel gemacht, beide.
Ne, so.
Gerade Wittek, den ich in der Bundesliga zuletzt nicht mehr so ganz in Topform gesehen habe, finde ich, hat ein Zeichen gesetzt, dass mit ihm erst recht zu rechnen ist. Dann ist er sowieso, genau wie Felix Paslak. Da gibt es auch nicht so die richtigen Alternativen. Ja, und das System, also Dieter Hecking hat im zweiten Spiel ja bewusst mit Drewes gespielt, mit der bewährten Dreier- wahlweise Fünferkette mit Sissoko, der ja schon gegen Heidenheim ein überragendes Spiel gemacht hat, von dem viel zu erwarten ist, von dem auch viel abhängen wird, ob der VfL Bochum den Klassenerhalt schaffen kann oder nicht. So ein Spieler muss konstant seine Leistung bringen, damit es was werden wird. Ja, und dann hat er vorne ein bisschen ausprobiert mit Danny De Witt und Lukas Daschner auf den Achterpositionen und halt Boadu Broschinski vorne. Da hat noch nicht so alles funktioniert.
Ja, du hast Danny De Witt angesprochen und da kommen wir einfach mal hierzu.
Fanfrage der Woche.
Ja, nämlich User Lukas1848 fragt uns nämlich, der einstige Königstransfer, welche Zukunft seht ihr mit seinem Spielstil für ihn beim VfL? Der Niederländer stand ja, wie du es angesprochen hast, gegen Almelo auf dem Platz. Wie seht ihr ihn in Zukunft beim VfL?
Ja, die Rolle oder die Position, die er gerne spielt, die er hat er mehrfach ja auch gesagt hat, dass er ein Zehner ist, der hinter den Spitzen spielt, spielt er seitdem er, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, Fußball zu spielen, aber offenbar, so hat es mir ja mal erzählt, spielt er da als Zehner. kann das auch. Aber diese Position gibt's halt in der Taktik, im System von Dieter Hecking gerade nicht. Also, was man Daniel De Witt ganz klar sagen kann oder zu seiner Leistung, er will immer. Er läuft und macht und tut. Also, das ist wirklich, er hat auch jetzt gegen Almelo auch gegen Ende des Spiels noch auf der eigenen Linie geklärt oder war mit hinten. Aber das ist eben wieder, man merkt ihm an, dass er, ja.
Fremdelt noch mit dieser
fremdelt,
Position.
Ja, genau. Aber, das. Und der will auch nicht weg. Der will beim VfL Bochum sich durchsetzen, will zeigen, dass er es kann. Auch dem würde mal gut tun, dass er mal ein Erfolgserlebnis hat, dass er mal ein richtig gutes Spiel hat und dann entsprechend auch seine Position dann findet. Also ähnlich wie Sissoko, glaube ich, der kann dem VfL Bochum noch helfen. Gerade mit seinem Einsatz und mit seiner Laufbereitschaft auch. Der kann das halt auch 90 Minuten. Das ist auch wichtig, dass er das dauerhaft dann auf den Platz bringen kann, diese Energieleistung, die er dann zeigt.
Will haben manchmal vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Also ich habe manchmal das Gefühl, er ist ein bisschen übermotiviert. Toll natürlich für den VfL, dass er so läuft, dass er so dran bleibt und so. Aber ist es vielleicht Nervosität? Was ist?
Na, Nervosität glaube ich nicht. Das ist schon ein sehr intelligenter, abgezockter Spieler. Zu viel will ich, aber weiß ich nicht. Ich würde eher sagen,
wenn du von der Bank kommst, ne?
Das ist die Position, die wirklich für ihn noch schwierig ist anzunehmen. Ich habe letzte Woche ja mit ihm gesprochen. Da hat er auch nochmal betont, wie Markus gerade sagte, dass er nicht weg will, sondern sich hier durchsetzen will. Und auch Dieter Hecking hat gesagt, er setzt absolut auf Danny De Witt. Das heißt jetzt nicht Startelf, aber er zählt zu seinem festen Kern von 16, 17 Spielern, die den Klassenerhalt schaffen sollen. Allerdings gibt's das Hintertürchen, wenn der jetzt in den nächsten 4 Spielen bis Ende Januar da gar keine Rolle spielt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass alle Parteien da sich nochmal Gedanken machen, ob es Sinn macht zu bleiben, denn das muss man ja auch sagen, er war ja nicht umsonst als Königstransfer auch von mir verkündet, dafür hat er bisher nicht die Leistung gebracht und dafür verdient er für VfL-Verhältnisse dann auch zu viel Geld, um nur ein paar Minuten zu spielen.
Wäre jetzt auf jeden Fall schon eine perfekte Überleitung zum Thema Wintertransfer, aber ein Spieler, über den möchte ich gerne nochmal sprechen, das ist der U19-Spieler, der ja zweimal zum Einsatz kam, einmal beim Wuppertaler SV und auch gegen Almelo, Kaspar Kosiarski, 17 Jahre alt. Was sagt ihr, wie hat er sich geschlagen bei diesen beiden Spielen?
Ja, super. Also auch im Training, da habe ich ihn beobachtet, ist sehr selbstbewusst. Also mit 17 muss man erstmal, kommt man zu den Profis. Er kannte zwar die einen oder anderen schon, beziehungsweise die meisten vom Trainingslager in Geis, aber jetzt erstmals unter dem neuen Trainer und hat sich im Training auch sofort angeboten gezeigt. Hat ein super Spielverständnis. Wir kennen ihn ja auch aus der U17 im letzten Jahr und jetzt in dieser Saison aus der U19. Ist ein Riesentalent des VfL. Auch da gilt natürlich, das ist jetzt nicht der Junge, der dem VfL Bochum den Klassenerhalt bescheren wird. Er ist jetzt auch dazu genommen worden, vorerst, nächste Woche soll er noch mittrainieren, weil es für Felix Paslak in dem System von Dieter Hecking, und darauf hat er sich ja jetzt ziemlich festgenagelt und die Mannschaft setzt das ja auch immer besser um, für Felix Paslak nicht so die richtige Alternative hat. Und das wäre genau die Position, die Kosciuszko halt sehr gut spielen kann. Ja.
Okay, also ich fand ihn auch richtig toll. Also ich habe ja selber zwei Jungs, die Fußball gespielt haben und die beiden haben zu mir auch gesagt, boah Mama, der ist so jung irgendwie und spielt so toll.
Ja, aber also, solche Jungs hat der VfL ja einige. Ne? Also dann ist er auch ein wichtiges Zeichen dann auch in die U19 und U17 hinein ans Talentwerk, ne, dass Dieter Hecking, was er ja immer auch gesagt hat, ein Auge darauf hat, die alle auf dem Schirm hat, die dann dazu holt. Das waren ja auch noch andere dabei. Jetzt hat er auch aus der U21, der Senim Kordic mitgespielt zweimal. Ne, so, also das ist auch ein Anreiz dann für die, dann nochmal was zu liefern. Wobei Kaspar Kosiarski in den vergangenen Jahren ja auch schon gezeigt hat, ne, dass er dann durchaus Kandidat sein kann.
U18-Nationalspieler.
Ja, genau. Ne, dann gibt's ja dann immer den Hinweis darauf, Kosiarski und Koimo, Daniel Koimo, der ja auch jetzt U19 spielt, dann die Außenabwehrspieler des VfL Bochum oder Stammabwehrspieler im Jahr 2027. Ne, so ist die Perspektive bei den beiden, so ist das schon mal formuliert worden. Und wenn man den so sieht, jetzt im Training und auch in den Spielen, ne, dann kann man sich das durchaus vorstellen. Wäre ja auch schön, ne? So.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, lass uns über die Transfergeschichte sprechen. Also Wintertransferfenster schließt am 3. Februar. Kursieren immer noch zwei Namen, gerüchteweise. Vielleicht können wir die jetzt mal kurz besprechen. Nochmal Florian Neuhaus und Christoph Kramer sind die beiden Spieler vom Tisch beim VfL.
Ja, Dieter Hecking, ich habe ihn ja darauf angesprochen, hat bei Florian Neuhaus unmissverständlich gesagt, ist einfach unrealistisch, wenn der hier für seine Verhältnisse wenig Geld spielen würde, würde der VfL Bochum ihn natürlich nehmen. Stand auch auf dem Zettel, aber ist einfach nicht machbar.
Ja. Nicht finanzierbar.
Ja. Genau. Und vielleicht will auch, ich habe mit ihm nicht gesprochen, insofern kann ich das nur spekulieren, vielleicht will auch Florian Neuhaus nicht unbedingt zum VfL Bochum, der hat auch noch andere Ambitionen. Alternativen und Ambitionen. Ja. Der Augsburg ist zum Beispiel im Gespräch. Ja.
Dieter Hecking hat ja auch ganz klar formuliert, wenn es einen Neuzugang gibt oder Neuzugänge, was der oder diejenigen mitbringen müssen. Also muss natürlich ins Team passen und muss im Abstiegskampf bestehen können. Gibt es da im Moment Namen? Gibt es da Gerüchte von euch, die ihr reinwerfen könnt?
Was richtig Konkretes nicht. Nein. Und das ist irgendwie auch, das ist ja beim VfL Bochum immer so, der VfL Bochum muss auch so ein bisschen abwarten. Der ist schon in der Nahrungskette ziemlich weit hinten. Ne, es gibt, Ralf hat es angesprochen, Augsburg, Heidenheim wird aktiv, da wundert man sich dann auch so ein bisschen. Die holen mal eben den Zweitliga-Top-Torjäger und dann noch den kretzigen Talent von den Bayern, ne, nachdem die Wanner schon verpflichtet haben, auch ein Talent der Bayern. Die haben andere finanzielle Möglichkeiten, dadurch, dass die jetzt einfach dann auch Conference League spielen und ein bisschen mehr Geld generiert haben. Und dann hast du Augsburg, dann hast du die Mainzer, die immer auch wollen. Ne, so, also der VfL Bochum muss immer so ein bisschen warten einerseits und dann auch noch Glück haben. Ja, also die werden was versuchen, aber du hast es genau richtig gesagt, der muss dann schon passen und auch helfen. Ne, also dann brauchst du jetzt keinen zu holen, der dann irgendwie perspektivisch vielleicht nächstes Jahr helfen könnte. Ne, also das brauchst du nicht.
Brauchen wir nicht, da haben
genau
wir Leute.
Genau das wurde ja komplett ausgeschlossen. Insofern, ich habe ehrlich gesagt, stand jetzt meine Zweifel, ob da noch dieser Spieler, der in das Profil passt, wirklich zu finden ist und dann beim VfL Bochum spielt. Also er sollte die Bundesliga kennen, Deutsch kennen, möglichst Deutsch sprechen, in die Gruppe passen, die Abstiegsmentalität mitbringen. Und vor allem auf Anhieb helfen, und zwar vor allem im offensiven Bereich. Es gibt viele Clubs, die Stürmer suchen. Markus hat Heidenheim angesprochen, da war die Aufregung ja wieder groß, muss man sagen. Ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben. Das ist der Georgier Budu Sivatche. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber der Top-Torjäger der zweiten Liga, sicherlich ein guter Mann, aber halt auch schon 30 Jahre. Der hat vom FC Heidenheim einen 4-Jahres-Vertrag bekommen.
Und ja, ist der neue Tim Kleindienst da. Ne?
Also die soll auch nicht schlecht verdienen da. Ja.
Das ist der Punkt.
Also der VfL Bochum ist nicht auf der Suche nach einem 30-jährigen Stürmer, der einen 4-Jahres-Vertrag erhält. Also der war zum Beispiel jetzt beim VfL, soweit ich weiß, gar kein Thema. Mhm. Fraglich auch, ob er in der Bundesliga genauso erfolgreich ist wie in der zweiten. Da können wir ja auch sagen, Philipp Hofmann hat in der zweiten Liga, übrigens auch für den Karlsruher SC, da kommt der Georgier, der Neuzugang von Heidenheim, auch her. Mhm. Auch regelmäßig 17 bis 20 Tore gemacht. In der Bundesliga sind es ein paar weniger. Simon Terodde wäre so ein Beispiel aus der Vergangenheit. In der zweiten Liga top, in der ersten nicht.
Ja, da also gibt es deutliche Unterschiede.
Die Garantie, und kein Spieler gibt dir letztlich die Garantie, aber die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der sofort funktioniert und wirklich besser ist als Hofmann, Broschinski und Boadu, hättest du bei diesem Spieler auch nicht gehabt. Insofern, ja, ich habe meine Zweifel, dass da noch der passende Spieler gefunden wird, der wirklich auf Anhieb eine Verstärkung ist. Nötig wäre es allerdings im Angriff, in der Offensive, aus meiner Sicht schon.
Ja, bevor wir jetzt zum Tipp.
Chris Kramer hat mir aber gesagt, ne, ist auch, damit das auch nochmal klar ist, ne, also Chris Kramer ist auch kein Thema.
Ja. Ne. Okay, bevor wir jetzt zum Tippspiel kommen, würde ich noch gern ein Thema ansprechen, nämlich das Sportgericht des DFB verhandelt ja den Fall des VfL und Union Berlins am Donnerstag ab 13.30 Uhr. Es geht, ihr wisst es, um den Feuerzeugwurf auf unseren Keeper Patrick Drewes. Und das Spiel wurde unterbrochen beim 1:1, wurde dann ja nicht wirklich weitergespielt, runtergezählt sozusagen. Der VfL möchte, dass das Spiel für den VfL gewertet wird mit 3 Punkten. Was sagt ihr? Was habt ihr für ein Gefühl? Wie geht es aus?
Ja, ich habe das direkt nach dem Union-Berlin-Spiel ja schon gesagt in der Sendung. Aus meiner Sicht sehe muss der VfL Bochum die 3 Punkte erhalten, denn das ist ja auch die Argumentation des VfL Bochum. Patrick Drewes konnte nach dem Feuerzeugwurf nicht weiterspielen. Das Wechselkontingent war ausgeschöpft. Der VfL hatte also einen Mann weniger, unverschuldet. Und da sieht die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB eine klare Regel vor. Und insofern gehe ich davon aus, dass das DFB-Sportgericht da zugunsten des VfL Bochum urteilen wird. Es muss ja auch ein Zeichen gesetzt werden, habe ich damals schon gesagt, dass solche Feuerzeugwürfe eben unterbleiben. Dass jeder weiß, damit schade ich im Zweifel meiner eigenen Mannschaft. Und da spielt es dann halt auch keine Rolle, dass dieser Nichtangriffs für mich, meinem Rechtsverständnis, dass dieser Nichtangriffspakt geschlossen wurde und dass es eben nur noch 2-3 Minuten Nachspielzeit waren. Sonst kann man ja sagen, demnächst werfe ich das Feuerzeug in der 50. Minute oder wie auch immer. Trotzdem, das Urteil ist offen. Das DFB-Sportgericht macht es sich da nicht einfach, sondern hat nicht umsonst zu einer mündlichen Verhandlung geladen mit Zeugen. Vom VfL Bochum wird definitiv Patrick Drewes vor Ort sein und damit auch das Training am Donnerstag verpassen. Geladen ist zudem Dieter Hecking. Da hat der VfL Bochum erfolgreich beantragt, wie mir gestern mitgeteilt wurde, dass Dieter Hecking dann zugeschaltet werden darf, damit er das Training in Bochum leiten kann. Und geladen ist auch noch Felix Paslak, der zuerst bei Patrick Drewes war. Da ist noch offen, ob er erscheinen muss oder vielleicht sogar ganz befreit wird oder zugeschaltet wird.
Okay, wir werden sehen.
Ist auf jeden Von Berlin Fall spannend. Ist Horst Held dabei. Der Geschäftsführer.
Ich kann nur sagen, vor Gericht und auf hoher See, man weiß es nicht immer, aber es wäre natürlich toll, wenn es 3 Punkte wären und da mitkommen wir.
Tippspiel.
Ja, würde man quasi 3 Punkte zugesprochen bekommen und damit in das Spiel gegen Mainz gehen, wäre die Brust vielleicht doch ein bisschen breiter. Man ist im Moment dran, punktetechnisch an Kiel und an Heidenheim. Ja, Mainz 05 ist eine andere Hausnummer, ganz klar, hat Euroleague-Ambitionen, steht auf Platz 5 aktuell.
Hat die Bayern geschlagen,
genau.
Dortmund.
Ja,
in Frankfurt, in Unterzahl.
Krieg Angst.
Ja. Gegen Frankfurt Testspiel.
Der VfL Bochum hat ja schon in der vergangenen Saison gezeigt, dass so ein Sieg gegen die Bayern nicht unbedingt gut tut. Das könnte dann vielleicht mal auch dann.
Ja, aber Einspruch, Entschuldigung, danach haben sie in Unterzahl in Frankfurt gewonnen. Tat ihnen nicht so schlecht.
Man weiß es nicht.
Und das Testspiel gestern wieder gegen Eintracht Frankfurt übrigens auch mit 3-1 gewonnen. Mhm. Die Mainzer haben 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Das ist eine Hausnummer, die sind richtig gut drauf. Die haben richtig gute Spieler. Burkhardt, der Top-Torjäger, fällt vielleicht nicht aus. Er hatte eine Muskelverletzung, war ein paar Wochen nicht dabei. Bestreitet Stand jetzt Teile des Mannschaftstrainings. Vielleicht sitzt er auf der Bank, aber ich denke nicht, dass er von Beginn an spielen wird. Das schadet dem VfL Bochum schon mal nicht. Amiri ist gesperrt, schadet dem VfL Bochum auch nicht. Auf der anderen Seite, Miyoshi ist auch gesperrt. Ja. Es wird ein schwieriges Spiel für den VfL, aber wenn er weiter kompakt verteidigt, ist ein Punkt drin.
Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Philipp Hoffmann sich gegen Maxim Leitsch entscheidend durchsetzt.
Das wäre sehr schön.
Wenn Maxim denn spielt, war zuletzt
jetzt auch nicht Startelf. Nicht immer Startelf, aber der hat schon relativ viel. Bei dem ist ja ganz, da guckt man natürlich auch drauf und dann, der war ja lange Zeit auch raus, dass er sich da jetzt in Mainz dann auch wieder eigentlich durchgesetzt hat und dann zumindest im erweiterten Stammkader dabei ist, ist immer dann schon für die Bochumer, ne, wo er dann ja auch seine Ausbildung genossen hat, dann immer ganz schön zu sehen. Ne, der muss nicht seine beste Leistung, wenn er den spielt, gegen den VfL Bochum abliefern. So.
Butter bei die Fische, was sagst du?
1-1.
1-1, sagt Markus, Ralf?
2-2.
2-2. Ich bin bei, also 1-2, sprich 2-1 für unseren VfL. Aus Sicht natürlich von Mainz 1-2. Ja, ihr könnt natürlich auch wieder mittippen. Heute haben wir natürlich keinen Gewinner, gab ja kein Spiel. Könnt wieder einen tollen Fanschall gewinnen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall auf 3 Punkte in Mainz, auf 3 Punkte beim Sportgericht.
Also wenn dann 2 noch dazu.
Ja, 2 dazu, ne? Bei insgesamt.
Also eine 5-Punkte-Woche wäre ganz cool. Ne?
Das wäre ganz cool, da seid ihr dabei, ne? Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie der Trainer aufstellen wird. Du bist halt der Meinung, Ralf, hast du es gerade schon gesagt, dass er wieder auf die bewährten Spieler setzen wird. Gibt's
also
da
auch
vielleicht
nach den Eindrücken jetzt vom Training und den Testspielen würde ich glatt sagen, er setzt auf die Startelf, die auch gegen Heidenheim gespielt hat.
Wo die ja wirklich auch gut waren. Mhm. Ja.
Genau.
Wo sie also, halt, genau.
Genau, und mit dem Drive jetzt, also ich fand ganz stark eben, wie du es auch vorhin angesprochen hast, Ordetz, Drewes, also das muss einfach klappen und ich würde mich freuen, wenn es für den VfL 2:1 ausgehen würde. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart, hier bei Inside VfL. Ich hoffe, nächste Woche ist meine Kollegin Annalena Fittke wieder für euch da, sie ist dann wieder gesund. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Mein Name ist Nicole Dreisbach. Ja, bleibt mir noch zu sagen, auf 3 Punkte, Glück auf und habt eine schöne Woche.
Ciao, danke tschüss. Euch. Tschüss. Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.